So, jetzt haben wir nämlich auch ein Intro.
Das nimmst du als Intro?
Ich weiß gar nicht, haben wir da irgendwelche Rechte, die wir noch
freikaufen? Nö, das gehört uns, das wurde uns von einer Agentur geschenkt. Okay. Das können wir gerne nehmen, aber es ist, naja.
Von einer Agentur geschenkt, ja. Das hört sich ja
genau, also
hochtrabend an.
Herzlich willkommen, wir sind Alex, Dirk, Erik und ich, Martin von Podlove, und wir machen das als kleines Experiment, indem wir unsere zweiwöchentliche Besprechung zum Stand des Prototype-Fund-Moduls, Onboarding-Assistenten, hier mal aufnehmen und gucken, ja, ob wir diese Besprechung auch gleich verpodcasten können. Was haben wir denn gemacht?
Wir können ja erstmal über den quasi, den Fokus der letzten zwei Wochen reden, was weil das die erste Iteration nach Start des Prototype-Funds, glaube ich, war. Und ja, Martin, da würde ich einfach mal dir das Wort übergeben, was denn der Fokus war.
Wir haben uns erstmal darüber verständigt, wie wir das jetzt aufziehen wollen und in welcher Form wir unsere Tasks vorhalten. Da haben wir uns für ein GitHub-Board entschieden, wo wir erstmal ganz viele Punkte reingetragen haben, die wir dann zu User Stories gebastelt haben. Da nochmal ein großes Dankeschön an Alex, der mir da so eine kleine Einführung gegeben hat. Und ich habe dann versucht, User Stories aus den einzelnen Schritten und Anforderungen vielleicht an so einen Onboarding- und Import-Assistenten zu schreiben. Und wird sich vielleicht auch im Laufe der Entwicklung zeigen und vielleicht auch der Rückmeldungen, die wir von Userinnen und Usern kriegen, ob da noch welche dazukommen, wie ausführlich die waren und natürlich auch aus Entwicklerinnen-Sicht oder Entwicklersicht, wie gut die dann auch zu dem passen, was wir technisch vorfinden. Genau, da habe ich so ein paar Dinge geschrieben, habe auch ganz viele Sachen weggeschmissen, die wir ursprünglich als Tasks aufgeschrieben haben, weil ich dachte, das ergibt sich dann logischer aus User-Stories, und habe auch noch ein paar Screens dazu gemacht, genau, und damit man sich das vorstellen kann. Und das war so das, was ich gemacht hatte, aber jetzt würde ich tatsächlich mal an euch übergeben, beziehungsweise an Dirk, weil der auch parallel, während ich noch geschrieben habe, schon, ja, mit der ersten Story quasi schon begonnen hat, mit den ersten zweien.
Ja, genau. Also wir hatten uns ja im Vorfeld, schon bevor das losging, hatten wir uns ja schon mal zusammengesetzt und so einen groben Ablauf so festgelegt. Und daraus hast du ja dann auch die User Stories gebastelt. Genau. Und ich habe mir die ersten zwei genommen und sozusagen den Einstiegspunkt. Also was passiert, wenn ich das Podlove Publisher Plugin starte oder installiere und dann das erste Mal sozusagen aktiviere. Also das ist ja immer im WordPress sind das ja immer zwei Schritte. Man installiert das Plugin und dann wird es ja nochmal aktiviert. So, und was passiert, wenn ich als Benutzer, Benutzerin eben das aktiviert habe? So, und da hatten wir uns ja darauf verständigt, dass wir dann eben einen Banner präsentieren wollen, um zu sagen, hier, wir sind jetzt installiert, jetzt hast du die Möglichkeit, eben loszulegen. So, mehr sagt der Banner ja erstmal nicht. Genau, dieses habe ich dann gemacht, sozusagen diesen Banner installiert und als zweiten Schritt dann in den eigentlichen Assistenten zu springen. So, dass man kann vom Banner aus direkt zu dem Installation oder zu dem Einrichtungsassistenten springen und dort kann man dann eben zwei Sachen wählen. Entweder man richtet sozusagen eine neue Instanz ein oder man importiert. So. Und da war dann auch eine der Diskussionen, die wir vielleicht auch heute oder vielleicht auch nachher im Roundtable nochmal führen. Soll dieser Schritt, sollen das zwei sein? Oder hole ich sozusagen die Entscheidung gleich auf den Banner hin? So, das habe ich dann auch beides jetzt implementiert mal, okay. Sodass man sich das auch mal vorstellen kann und sagen kann, okay, wie würde es aussehen, wenn ich das in den Banner mache und wie würde es aussehen, wenn ich eben diesen zweiten Schritt noch habe?
Ich würde ganz kurz nochmal einhaken, weil du ein paar quasi Sachen gesagt hast, die vielleicht für die Zuhörenden nicht hundertprozentig klar sind. Also zum einen, wir werden die ganzen Tickets, über die wir reden, mit in der Episode mit verlinken. Also da könnt ihr quasi euch das anschauen, wie wir unsere Mockups oder wie Martin auch die Mockups gebaut hat. Gleichzeitig könnt ihr das auch live in der Beta ausprobieren. Da würde ich auch nochmal wahrscheinlich eine kleine in die Episode vielleicht oder in einen einen eigenen Artikel, eine kleine Anleitung, wie man diesen Onboarding-Assistenten in der Beta aktiviert, weil der lebt, glaube ich, hinter einem Feature-Flag, ne? Wenn ich das richtig bekommen habe, Dirk.
Ja, richtig. Darauf hatten wir uns geeinigt, dass wir das
machen. Ich würde es nur nochmal.
Ja, klar. Wir müssen nur nochmal festlegen, also aktuell mache ich das auf meinem eigenen Beta-Branch. Wir geben das noch nicht sozusagen, also
ach so, es ist
ich frage
Beta,
mal nach einem
Beta-Branch gemerged.
Okay. Genau, ich gebe noch keinen, also noch nicht im Publisher-Beta-Branch. Das ist ein Pull-Request. Ja, können wir noch überlegen, wie wir das machen, ob ich das jetzt erstmal fortlaufend dort rein pushe oder ob wir sagen, ihr guckt drauf und wir mergen es dann ganz normal über Pull-Requests.
Also es ist ein, ich würde auf jeden Fall über Merge-Requests, über Pull-Requests arbeiten, weil wir müssen das ja eh reviewen. Das ist ja Teil quasi, bevor die Story überhaupt abgeschlossen werden kann. Und noch ein Punkt, Dirk hat auch den Roundtable mit angemerkt. Das heißt, solltet ihr aktiv einem der Entwicklung oder, wie soll ich sagen, den immer eine Woche oder ein paar Tage vor dieser Episode mit dabei sein wollen, dann könnt ihr uns auch in unserem Roundtable mit besuchen. Und quasi dann seht ihr auch, was wir gemacht haben, weil dann werden wir die ganzen Sachen auch mal visuell dort nochmal euch demoen.
Genau, und da habt ihr auch die Möglichkeit, dann nochmal Feedback zu geben. Also wir haben natürlich eine Vorstellung, wie so ein Onboarding- und Import-Assistent funktionieren sollte innerhalb von Podlove. Wir haben wahrscheinlich auch ein paar Restriktionen, wie es in Podlove funktionieren muss, weil wir natürlich auf ein bestehendes Modul aufsetzen mit dem Assistenten. Aber wir haben jetzt schon angefangen, mit der Episodenseite so ein bisschen ein neues, frischeres Design einzubringen. Und das benutzen wir jetzt auch für dieses, ja, ich weiß nicht, was ist denn Modul oder was ist
das? Das wird sich noch zeigen, was es wird.
Ja, genau. Also
ist, da würde ich dann, Objekt, dann einhaken, ja.
Genau, also das wird dann auch anders aussehen und hoffentlich einsteigerfreundlich aussehen. Und das ist uns halt auch wichtig, dass wir da Feedback bekommen von Leuten, die vielleicht noch gar nicht so tief drin sind in Podlove und da frisch drauf gucken können, wenn sie sagen, ich würde gern meinen Podcast selber hosten und möchte mich aber willkommen geheißen fühlen und nicht gefühlt eine Excel-Tabelle ausfüllen müssen. Nicht, dass man das jetzt müsste, aber wir wollen es natürlich so einsteigerfreundlich wie möglich machen, genau.
Genau.
Hey, wir haben uns damals auch Mühe.
Ja, ich wollte es extra nicht sagen, dass es nicht einsteigerfreundlich ist, aber wir haben natürlich auch einen Anspruch jetzt mit diesem Modul, dass wir uns wirklich an Neueinsteiger richten und nicht so sehr den technikbegeisterten Enthusiasten erstmal im Kopf hatten, sondern jemanden, der schon bei so einem Clicky Bunti Hoster gehostet hat, aber jetzt vielleicht doch die Vorteile von so einem Self-Hosting sieht.
Ja, passt schon.
Genau. Gut. Wollen wir ein bisschen über die andere Option sprechen, die wir noch diskutiert haben diese Woche?
Können wir machen. Das ist so ein bisschen, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe, weil wir ja diese Entscheidung relativ früh im Prozess treffen sollten, um quasi Arbeit oder duplizierende Arbeit zu vermeiden. Die zweite Option, die wir uns oder beziehungsweise die ich gepitcht hatte oder pitchen werde, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich könnte euch den Prototypen mal zeigen.
Genau, zeig's uns mal. Wir versuchen Screenshots in die Kapitelbilder zu basteln.
Ist nicht super spektakulär tatsächlich. Also ihr werdet nicht viel dabei sehen.
Oder wir verlinken auf irgendeine Instanz, wo wir.
Na, das wird auch noch nicht. Das ist jetzt erstmal alles bei mir nur
lokal. Nee, allein, wo man Bilder teilen könnte oder so. Wir machen das irgendwie sichtbar.
Genau. Also, generell ist die zweite Option, die wir haben, den Onboarding-Assistenten außerhalb von WordPress zu implementieren. Das resultiert darin, dass wir ja die ganzen APIs, die Dirk gebaut hat, im Publisher zur Verfügung haben. Das heißt, wir könnten theoretisch ein externes System verwenden, um den Publisher-Instanz der Nutzerin mit Daten aus dem Feed zu befüllen. Das heißt, es ist ein extra System, das würde auf, weiß ich nicht, onboarding.podlove.org oder wo auch immer laufen, wäre natürlich auch Open Source, aber halt als eigenes System. Und dort wäre es dann so, dass die Nutzerin einmal quasi durch einen Onboarding-Assistenten geleitet wird und am Ende, wenn der Onboarding-Assistent abgeschlossen wird, dann passiert der eigentliche Import in der Podlove-Instanz oder ihrer eigenen Podlove-Instanz. Und das Spannende dabei war, dass wir hauptsächlich mit der Authentifizierung immer so ein paar Problemchen hatten, weil es gibt zwar Möglichkeiten im WordPress eine Authentifizierung durchzuführen, aber das war immer sehr schwierig, sodass ich quasi das immer als Missing Link bezeichnet habe. Und darum wickelte sich dann dieser eigentliche Spike. Die ganze Idee ist, dass quasi der Banner beispielsweise, den Dirk jetzt gebaut hat, bleibt. und stattdessen wir, also ich zeige jetzt gerade einmal eine lokale WordPress-Instanz von mir und wie ihr seht, gibt es hier einen Nutzer, der hat keine Applikationspasswörter oder ähnliches und die Idee ist, dass wir Applikationspasswörter von WordPress verwenden, um einen Authentifizierungsflow abzubilden. Jetzt ist das sehr versteckt und nicht sehr nutzerinnenfreundlich, so dass die zentrale Idee bei mir jetzt war, dass wir quasi im Banner einen Link haben, der könnte zum Beispiel so aussehen, der quasi innerhalb auf die eigene WordPress-Instanz linkt und es gibt jetzt eine, ja, wie soll ich sagen, es gibt eine Seite in WordPress, die nennt sich Authorize Application und der kann man einen Applikationsname, eine Applikations-ID, die kann auch wechseln und eine Success- und eine Fail-URL mitgeben. Ich habe jetzt hier mal nur die Success-URL eingebaut. Wie das aussieht ist, also müsst ihr euch vorstellen, ihr habt den Banner, aber statt quasi auf Starte den Onboarding-Assistenten zu drücken und man kommt innerhalb von einem Publisher auf eine eigene Seite, würde man jetzt auf quasi diese Seite einmal weitergeleitet werden. Und das ist quasi eine WordPress-eigene Seite. Ich vermute, man könnte es sogar noch ein bisschen weiter spinnen und theoretisch sagen so, wir möchten quasi die Authentifizierung oder das Anlegen der Authentifizierung selber machen. Aber was hier passiert ist, hier steht, dass eine Applikation sich mit dem WordPress verbinden möchte. Und da kann man den Applikationsnamen hiermit eingeben. Mhm. Und der wird mitgegeben. Und wenn ich jetzt sage, ja, das möchte ich, ich vertraue dieser Verbindung, dann wird man auf die externe Seite weitergeleitet. Und das ist jetzt nur der zusammengemockte Wizard. Zusammengemockt in dem Sinne von, ist schon ein bisschen mehr als zusammengemockt. Das heißt, was hier passiert ist, ich kriege über die URL einmal den Nutzer, das Applikationspasswort und die URL, also die Basis-URL des WordPresses. Und mit diesen Informationen kann ich dann einen API-Call machen, der jetzt beispielsweise hier schon einmal stattfindet. Also ich zeige gerade einen quasi API-Call, der über das Elixir-Backend, was hier mitläuft, an die WordPress-Instanz gemacht wurde. Das heißt, in diesem Moment haben wir hier innerhalb von dieser Applikation eine authentifizierte Verbindung. Das ist insofern ganz cool, weil wir können nämlich hier bestimmte Sachen machen, nämlich wir können beispielsweise einmal das Ganze ohne das Aufnehmen aufrufen. Die ganzen Credentials, die ihr hier seht, sind nämlich jetzt in Local Storage gespeichert. Das heißt, die Nutzerin kann diese Seite so oft, wie sie möchte, besuchen oder wieder aufmachen. Hier ist der ganze Zustand des Onboarding-Assistenten, wird im Browser gespeichert, dass das Backend, also das Elixir-Backend, was die eigentliche Kommunikation mit dem WordPress übernimmt, weiß erstmal gar nicht so richtig über die Instanz-Spezifika, sondern die werden immer mit jedem Request mitgegeben. Das heißt, wenn jetzt hier ein Request passiert, mal genau, beispielsweise der Request, dann sieht man hier das Header, oder dass bestimmte Header hier mitgesetzt werden. Haben wir das hier? Ist das einer? Nochmal einen neuen? Ja, so. Und diese Header beinhalten das WordPress-Passwort, die WordPress-Zeit und den WordPress-User. Und ab dem Punkt kann man quasi hier den ganzen Wizard implementieren, macht das ganze Number-Crunching, also die ganzen aufwendigen Operationen, die wir sonst auf der WordPress-Seite machen müssten, in Elixir. Und am Ende des ganzen Wizards wird man einfach dann wieder in die WordPress-Instanz wieder rübergeworfen und kann mit dem Publisher ganz normal beginnen. Und das ist so ein bisschen so die Integration. Auf der WordPress-Seite sieht das Ganze so aus, dass quasi der Nutzer hier dann dieses Applikationspasswort hat und das kann man dann hier einfach wieder revoken, wenn man das möchte oder nicht möchte. Genau. Und es gibt auch zum Beispiel diesen Flow, dass ich jetzt, wenn ich nochmal hier, also nochmal zur Demo, was ich gebaut habe, ist, dass wir hier in dem Local Storage, da ist einmal der gesamte Zustand der Applikation mit abgelegt. Das heißt, alle Konfigurationen, die wir später haben, werden im Local Storage gehalten. Wenn ich den hier lösche und neu lade, dann quasi fragt er nach einer Authentifizierung.
Was spricht denn dagegen oder was spricht dafür? Also was sind denn unsere großen Plus- und Minuspunkte?
Ja, das ist natürlich so eine gewisse Frage. Also dagegen spricht meiner Meinung nach erstmal dieser zusätzliche Schritt, also dass man quasi, ich revoke das hier nochmal und mache nochmal die URL auf, dass quasi diese Seite hier gibt uns die Möglichkeit, ja, muss man aber wahrscheinlich kommunizieren.
Kann man die in irgendeiner Form gestalten, diese Seite, oder sieht die immer so aus?
Wir sind hier im WordPress, ja, das könnte man bestimmt, natürlich, man darf alles im WordPress, aber ob man das möchte, weiß ich jetzt nicht.
Weil jetzt habe ich gerade so viel erzählt von, das sieht alles sehr schön aus, und da haben wir hier natürlich weniger Möglichkeiten, das schön zu machen als jetzt. Also rein
auf kann man das, sorry. Kann man die Seite nicht, also den Schritt nicht als ersten Schritt dann mitmachen lassen?
Das ist der erste Schritt, das ist quasi der Schritt, das weiß ich nicht, ob das WordPress so einfach zulässt. Ich vermute schon. Okay. Ich habe nicht in die Implementierung reingeguckt. Das meinte ich, das ist jetzt erstmal die Variante, wie das WordPress vorsieht. Theoretisch denke ich mal, wenn man in der Session von WordPress ist, wird es wahrscheinlich funktionieren irgendwie, dass man dann Applikationspasswort anlegt.
Aber genau dieser extra Schritt ist tatsächlich auch das, was mir so ein bisschen Sorge bereitet. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwie neue Nutzerin, habe irgendwie festgestellt, hey, cooles Podcasting-Plugin, noch nie davon gehört, aber probiere ich mal aus. Okay, Wizard, noch viel besser, lege ich mal los. Okay, aber jetzt muss ich erst mal eine externe Sache hier verbinden, sollen die irgendwie Daten von mir, warum? Ich habe doch hier ein Plugin, warum muss ich jetzt sofort irgendwie einen externen Dienst dazu schalten? Also das ist so mein Haupt... Angst, dass es irgendwie Leute abschreckt. Einfach, dass es irgendwie externer Dienst. Aber das kann ich natürlich, das ist nur ein Bauchgefühl, weiß ich natürlich nicht, inwiefern das tatsächlich ein Blocker ist für NutzerInnen.
Aber wenn man es, also meiner Meinung nach wäre es ja auch eine Möglichkeit, es zu splitten. Also gerade eben für den, ich fange neu an und ich habe noch gar keinen Podcast, würde ich ja nicht, oder müsste ich ja nicht diesen Weg gehen, sondern da könnte man ja das ganz normale Einrichten machen, so wie wir es vorgesehen haben. Und nur, also weil hier geht es ja auch darum, so die Kapazitäten und unsere Möglichkeiten rechnetechnisch zu erweitern. So, und das ist ja im Wesentlichen, tritt das auf, wenn du einen Podcast importierst.
Ja.
Ah, okay.
Genau, beim Neuanlegen musst du es nicht, aber die, sagen wir es mal so, wenn wir die Verbindung haben, dann ist auch zum Beispiel das, wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das jetzt großartig nützlich wäre, dann die externe Instanz zu haben. Wahrscheinlich für unsere quasi Systemhygiene wäre es cooler, das glaube ich dann auch extern zu bauen, weil sonst muss das halt die Pfade theoretisch zweimal implementieren.
Zumal die User-Interfaces ja auch zum Teil die gleichen sind und dann müsste man sie duplizieren zwischen WordPress und dem externen Dienst. Ich glaube, da machen wir uns, tun wir uns keinen Gefallen.
Ich find's auch charmant. Aber ich sehe tatsächlich aber auch so ein bisschen, die Hürde, über die du springen musst, wenn du jetzt Podlove noch nicht kennst und noch nicht weißt, wie du uns oder den Namen einschätzen musst. Also ist das jetzt irgendwie ein Plugin, was dich auf irgendeine Seite lotst, wo du deine WordPress-Credentials hingibst, oder nicht, dass wir damit jetzt was Schlechtes machen, aber es wirkt dann tatsächlich ein bisschen komisch, wenn du dann auf eine externe Seite kommst, obwohl natürlich das alles dann bei uns auf einer sicheren gehosteten Seite läuft. Die Frage ist dann auch, müssen wir da irgendwie die Daten, die dann zu uns kommen, in irgendeiner Form anders schützen? Müssen wir da eine andere Abfrage machen oder eine andere Zusicherung uns geben lassen?
Nö, das ist ja SSL am Ende.
Aber selbst wenn nicht, also man ist sowieso HTTPS, aber selbst wenn nicht, die Daten, die wir hier abrufen und aggregieren, sind ohnehin alles öffentliche Daten. Insofern sehe ich da, weil es ist alles irgendwie im Feed und in den verlinkten MP3-Dateien oder was auch immer drin, also wir greifen hier oder lassen ja keine Daten konfigurieren, die nicht ohnehin öffentlich sind.
Und das Application-Passwort kann dann auch nur Podlove befüllen, also es hat da nicht Rechte, um WordPress zu übernehmen oder so.
Das hat alle Permissions. Da kannst du, das hat die User Permissions am Ende, das Applikationspasswort. Das ist aber das Sicherheitskonzept, was WordPress hat.
Okay.
Also wenn du das, mal angenommen, du verlierst das oder sowas, oder du willst das irgendwie, das ist so ein bisschen wie die ganzen E-Mail-Anbieter, die machen das ja jetzt auch, dass du Applikationspasswörter erstellst, und zwar genau für die eine Verbindung dann. Mhm. Du kannst keine, das ist nur Autorisierung, nicht Authentifizierung. Also da hängen die gleich, da gibt's keine wir können da nicht sagen, folgende Berechtigung sollen möglich sein.
Okay, das heißt, dass der Nutzer muss uns vertrauen, dass wir über den Onboarding-Wizard nicht irgendwie sein ganzes WordPress leersaugen.
Also, sagen wir es nochmal so, in dem Moment, wo er das Podlove Publisher Plugin installiert hat, ist eh vorbei. Ja, also wenn, da wäre der Einstiegspunkt schon ein bisschen früher.
Kommt eine Sicherheitslücke nach der anderen, die gemeldet wird.
Ja.
Wie man dafür kann.
Nein, also ja. Das WordPress Review Team schaut ganz aufmerksam auf den Publisher.
Ja, genau.
Ganz genau, wenn wir da Daten absaugen.
Nee, ich meine, das Sicherheitsszenario ist halt in dem Moment, wo du ein externes Plugin installierst, ist halt in, ne? Ist halt so.
Aber vielleicht sollten wir mal über unsere Motivation reden, also warum
ja,
wir überhaupt.
Warum wir das machen.
Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade mal den Bogen zurück machen, auch nochmal so ein bisschen zu den anderen Ereignissen von vor 2 Wochen, das auch damit zusammenhängt, warum wir diese Überlegung überhaupt getroffen haben. Genau, also Erik kann das gerne tun.
Ich würde es an Alex abgeben, weil von dir kommt die Idee und ich.
Ja, also ich hatte, ich habe schon so. Also ich habe schon gesagt, es gibt nichts quasi motivierteres als ein Entwickler, dem Unrecht getan wurde. quasi die Problemstellung war einfach, dass wir jetzt natürlich, je mehr wir uns in WordPress quasi da committen, umso schwieriger wird es dann für uns, eventuell eine Schadensbegrenzung zu tätigen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach davon ausgehen, dass wir die Aktivitäten, die jetzt gerade in WordPress passieren, sehen für mich jetzt nicht so aus, als ob da jetzt großartige Entscheidungen getroffen werden, die vor allen Dingen für die Open Source Community da sind, sondern die sind hauptsächlich Business getrieben. Und deswegen fände ich es persönlich, deswegen auch meine Motivation, das zu machen, es interessant, uns quasi mit dieser Methodik, die wir da haben, oder mit einem Applikationspasswort es zu schaffen, dass wir anfangen können, alle komplexeren Applikationsszenarien extern zu bauen. Und die ganze Datenhaltung bleibt trotzdem quasi in dem WordPress, aber wir haben dann mit dem externen System die Möglichkeit, dann immer mehr Sachen eventuell auch nach außen zu lagern. Das heißt, das ermöglicht uns so Szenarien wie zum Beispiel den Importer, den Dirk angesprochen hat. Aber zum Beispiel dagegen würde auch nichts sprechen, wenn man mehrere WordPresse hätte, die über ein zentrales Interface hier verwaltet werden. Es gibt halt uns ganz viele Möglichkeiten aus diesen, die Daumenschrauben, die wir von WordPress strategischer Natur als auch von der konzeptionellen Natur auferlegt bekommen haben, zu lösen. Das ist das quasi, warum. Das ist halt dass die Usability darunter leidet. Das sollte nicht so sein. Da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ran. Ich wollte es nur quasi so früh wie möglich anbringen, dass diese Option existiert, weil es uns natürlich jetzt quasi am meisten nützen würde.
Ist das was wir entscheiden, oder wollen wir das noch nachher mal vorstellen? Oder?
Ich würde im Roundtable nochmal drüber diskutieren, ja.
Okay.
Aber Disclaimer, da muss man natürlich auch sagen, mutmaßlich werden da auch nur sehr tech-affine Personen sein. Mhm. Für die wird das nicht jetzt so eine große Überraschung sein. Das ist,
ne. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass Leute sagen, naja, es ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Also klar haben wir jetzt Pech gehabt mit diesem Security-Bounty-Feature. Aber man könnte natürlich auch auf der anderen Seite sagen, ist ja gut, dass da jemand drauf guckt. Und wenn das extern gehostet wird, guckt da niemand mehr drauf. Also Das kann sicher irgendjemand sagen, oder?
Na, der Code ist Open Source so oder so.
Ja.
Also das ist ja immer so das, warum man sagt, auch wenn ich jetzt ein quasi Signal habe, das qualifiziert sich dadurch, dass jeder in den Code reingucken kann. Mhm. Ob das jemand macht, weiß er jetzt auch nicht. Also das ist halt die Option, aber das muss auch jemand tun.
Vielleicht würde man auch doch sagen, ein weiterer Vorteil, den wir uns damit erarbeiten, ist die Unabhängigkeit oder Sprachunabhängigkeit im Backend. Hast vorhin schon Elixir erwähnt. Wir würden das Backend dann in Elixir schreiben. Also es geht dann eher so in Richtung Developer-Happiness, aber tatsächlich auch Effizienz. Also es ist jetzt schwer, irgendwie einen Finger drauf zu legen, zu sagen, hey, konkret dieses eine könnte man in PHP auf keinen Fall machen und das andere in Elixir nicht. Aber wir haben zum Beispiel noch aus dem Radiator-Projekt eine Library, die schon mal so einen Import gebaut hat oder teilimplementiert hat. Und das kann man einfach wiederverwenden. Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil davon. Da sparen wir einfach eine Menge Zeit und da ist schon viel, viel reingeflossen. Und auch insgesamt, Und ein weiterer Punkt für ein Developer-Happiness und auch Stabilität ist, dass sobald irgendwie sowas auf WordPress läuft, dann muss es natürlich bei allen WordPressen laufen, ne? Auf allen Hostern, mit allen Modulkonfigurationen, die bei PHP wirklich vielfältig sind. Also man hat schon Hoster gesehen, die Curl abgeschaltet haben. Da war es bei einem Importer schwierig. Und da haben wir mit einem, wenn es nur auf einem System laufen muss, natürlich viel berechenbarere Ergebnisse. Aber das weiß natürlich eine Nutzerin nicht, die sich das Plugin installiert und sich dann fragt, warum jetzt ein externer Dienst gebraucht wird. Deswegen ist es so eine Abwägung, ob's die richtige Entscheidung ist oder nicht.
Na, ich glaube, die Idee an sich ist nicht schlecht. Ich überlege es bloß gerade, wie man den Fokus im Rahmen der Entwicklung im Prototype fand, ob man die jetzt da drauflegen oder ob das eher was Separates sein.
Also der Fokus würde sich tatsächlich gar nicht so großartig verschieben, denke ich mal. Weil die Implementierung selber, die ja vor allen Dingen Frontend-heavy ist, also jetzt gehen wir mal von quasi dem Anlegen eines neuen Podcasts aus, die, glaube ich, reine Backend-Arbeit ist da minimal, würde ich fast sagen. Also weil wir ja dann die Daten auch schon im entsprechenden Format anlegen können. Deswegen, also ich glaube, vom Scope her würde das jetzt nicht viel ändern, denke ich mal.
Ja, da gehe ich mit, weil, wie du schon sagst, das meist passiert im Frontend.
Also man muss das natürlich auch dazu sagen, es gibt da bestimmte Einschränkungen. Ich bin kein großartiger Elixir-Entwickler. Dirk hat wahrscheinlich auch noch nicht so viel damit gemacht. Ja, das ist halt quasi mir ist es persönlich vom Frontend eigentlich egal, ob ich das jetzt im Publisher mache oder im WordPress Publisher oder in der externen Seite. Der Unterschied für mich wäre jetzt zum Beispiel, dass ich, was Testing angeht und so weiter, in dem externen System viel, viel besser operieren kann, weil ich die Schnittstellen da viel besser definieren kann. Also das heißt, alles, was irgendwie so, das wird der Teil unserer Arbeit, wird ja auch sicherstellen, dass die Qualität des Produktes, was da am Ende rauskommt, hoch ist. Und das machen wir wahrscheinlich dann auch mit sehr vielen automatisierten Tests. Und das ist einfach bei WordPress unglaublich schwierig, weil du immer eine abhängige Systemabhängigkeit WordPress hast, die vor sich hin mutiert. Und so haben wir halt Programmierschnittstellen geschaffen, die wir genau klar definieren können. Die ändern sich auch nicht, indem sich WordPress ändert.
Was wir uns hier halt auch ans Bein binden, ist das Hosting. Also
das stimmt.
Der Service, der muss irgendwo laufen. Den müssen wir irgendwie bereitstellen. Also interessanter Punkt ist, dass es zwar sicherlich Open Source sein wird, aber es völlig uninteressant ist für irgendjemanden, sich das selbst zu hosten, weil das ist halt so ein kleiner Anwendungsfall, wo du in der Regel nach irgendwie 5 Minuten durch bist. Sich das selbst zu hosten, das ist einfach, nützt nichts, aber ja, es wird natürlich trotzdem Open Source sein.
Und jetzt muss ich nochmal fragen, alles, was wir kriegen, Passwort, und weil du gesagt hast, dieser State, der wird auch irgendwie gehalten, das ist was bedeutet das denn für den Nutzer und seine Daten?
Gar nichts. Das ist quasi, wer wir haben, oder was ich vermeiden möchte, jetzt in diesem Zustand geht das noch, ist ein quasi sowas wie ein extra Profile für die NutzerInnen anzulegen. Also das heißt, dass quasi das Backend weiß, was für Nutzer existieren. So dass die jetzige Idee ist, das ist alles im Browser. Alle die Daten, die notwendig sind, die auch quasi, die du eingibst, die werden erstmal nur im Browser gehalten und erst in dem und immer nur, wenn du eine tatsächlich schreibende Operation machen möchtest, also die Daten dann wirklich im Publisher anzulegen, dann wird das Backend einmal angerufen.
Ach so, und immer, also auch wenn ich einen Computer ausmache, neu starte, dann zieht er sich dann am Anfang die Informationen, die er schon hat, aus dem Publisher.
Die hat er, genau. Ja, genau. Da kommst du, die Besonderheit bei dieser Seite wäre, du gehst wieder drauf und du bist quasi an den gleichen Stand wie vorher.
Okay, und alle Daten kommen aus dem Publisher, die er bis dahin schon hatte, quasi.
Storage.
Aus dem Local Storage sind die, ja.
Genau, die sind auch nicht im Publisher.
Ach so, okay.
Die sind noch nicht im Publisher.
Im Browser. Also,
und die sind konsistent auch über, weiß nicht, Neustart hinweg im Browser.
Ja, ja.
Ja, okay.
Also was jetzt nicht geht, quasi über mehrere Geräte funktioniert nicht.
Ja.
Und auch, du wirst auch nicht in 2 unterschiedlichen Browsern haben, aber in diesem Browser, in dem du deinen Onboarding-Assistent gestartet hast, hast du das auch.
Verstanden, okay. Ist lokal auf dem Gerät, aber da wird der Zustand gehalten.
Und auch, sollte man vielleicht mal explizit sagen, das Backend wird überhaupt nichts speichern. Also hat keine Datenbank geplant. Also was wir mal überlegen müssen, ist, wie wir mit den Dateien umgehen. Also weil die müssen wir schon runterladen, um sie parsen zu können. Und wahrscheinlich auch für ein paar Stunden oder so vorhalten. Einfach, falls, wie gesagt, jemand mal den Vorgang unterbricht, dass es dann nicht einfach noch mal runtergeladen werden muss. Aber ja, das war es dann wahrscheinlich.
Also meine Idee wäre jetzt wirklich zu sagen, dass wir die eigentlichen Informationen, also ich glaube, das Anlegen eines neuen Podcasts ist eigentlich das einfache Szenario. Das kompliziertere Szenario ist wirklich der Import, weil dann wirst du jetzt zum Beispiel mit einem Podcast, der mehrere hundert Episoden hat, wenn du den versuchst zu migrieren, dann ist es halt, man muss auch die Realität sehen, ne? Dann ist dein WordPress erstmal wahrscheinlich für ein paar Stunden down. Da wird keine Seite mehr gesurft, sondern das Ding ist komplett hinüber. Also jetzt nicht mehrere Stunden, das ist jetzt übertrieben, aber es wird ein Zeitintervall geben. Deswegen ist die Idee, solche Sachen nicht in dem eigentlichen WordPress zu machen, eigentlich ganz gut. Weil du erst in dem Moment, wo du deine ganzen Daten gesammelt hast, also mal angenommen, du hast 100 Episoden, dann fängst du an und holst dir die Meta-Information von allen Episoden, speicherst die im Client und erst dann, wenn du tatsächlich auf und jetzt Import starten drückst, dann kannst du sogar quasi überlegen, ob du das im Client batcht, dass du sagst, okay, ich mache jetzt Episode 1 und dann geht das über die API, wird importiert. Ich mache danach Episode 2 und so weiter, dass man so einen Prozess auch hat, den man dann quasi dann und gleichzeitig das Backend stateless hält und dir nicht in dem Moment quasi bei dem Importprozess das WordPress killt.
Also ich würde auf jeden Fall jede Episode einzeln mit einem einzelnen Request anlegen, weil du musst da von 5-Euro-Hostern ausgehen und wenn du dann mit 5 Episoden auf einmal ankommst, dann machen die sofort die Beine hoch. Zumal wir ja auch die Dateien runterladen werden. Also wo auch immer die Dateien verlinkt sind, die werden ins WordPress gezogen.
Genau.
Das heißt, da geht auch ein bisschen was an Daten über die Leitung. Und
genau, das ist aber alles der Import-Pfad. Ne? Wir haben uns jetzt mal dafür entschieden, den Neuanlegen-Pfad erstmal komplett durchzugehen, bis wir den haben. Und dann gehen wir quasi an den Import-Pfad.
Ja gut, der Neuanlegen-Pfad ist, was das angeht, auch Leistung angeht, sicherlich eher trivial.
Ja. Ich weiß nicht, Dirk, wie schätzt du es ein? Also du hast jetzt wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht Richtung WordPress und genau, lass mal hören, wie du es einschätzt.
Naja, also ich habe angefangen, ich habe State aktuell im WordPress, um einfach zu wissen, also schon wenn der Banner kommt und dann, also so eine Information wie, also ich stelle mir auch vor, dass man schon auch noch irgendwie so ein Hide von dem Banner machen kann. So, und das ist natürlich ein State, den muss ich in WordPress halten. So, und ob der Benutzer sich jetzt entscheidet, neu zu starten oder eben den Import zu machen, das ist auch noch ein State. So, mehr ist bis jetzt an State nicht da. So, aber ich habe es so gemacht, dass man auch diese Information über die API abfragt. Also was ich jetzt nochmal parallel gemacht habe, um auch zu prüfen, also weil wir ja auch diskutiert haben jetzt in der letzten Woche, kann ich mein Frontend-Teil ohne WordPress laufen lassen? Habe ich jetzt einfach mal einen Node-Server mir erstellen lassen, der sie sozusagen diese Information genauso bereitstellt wie WordPress? So, um zu prüfen, bin ich hier in irgendwelchen Abhängigkeiten, die jetzt wirklich nur WordPress sind? So, und das geht ja in die Richtung sozusagen, dass ich diese Applikation, die ich jetzt baue, auch jederzeit außerhalb von WordPress eben fahren könnte. Genau. Also was ich gemacht habe, ist, man kann ja eine OpenAPI-Definition nehmen und daraus einen Server generieren lassen. So, das ist dann zwar nur so ein Boilerplate und in diesem Boilerplate habe ich dann einfach eingeführt, speichere für diese eine Session, also nicht Persistenz, sondern einfach in eine lokale Variable, sage ich einfach hier, speichere das, was da ankommt. Und wenn es ein schreibender Zugriff ist und wenn der lesende Zugriff kommt, dann liefert er sozusagen die vorher eingegebene, den Wert wieder zurück. Und es gibt irgendwie einen Initialisierungswert, so dass ich auch eben immer wieder zurücksetzen kann. So, das ist ja so, sonst muss ich ja immer irgendwie von außen nochmal den State wieder kaputt machen und so weiter. So, und dort ist es jetzt einfach nur so, fahr den Server wieder runter, fahr ihn wieder hoch und dann ist er sozusagen wieder am gleichen Status wie davor.
Okay, also aus deiner Sicht könnte dieser andere Weg auch funktionieren und wäre jetzt auch nicht mit so einem großen Aufwand auf deiner Seite jetzt verbunden.
Also bis jetzt ist es eben so, dass wir wirklich alles, was wir gemacht haben, können wir auch auf der anderen Seite, also auf jeder anderen Seite benutzen.
Okay.
Also mal abgesehen von dem Banner, aber bei der ist wirklich in PHP.
Ja gut, der muss da sein, das geht nicht anders.
So. Ja gut, den habe ich jetzt auch absichtlich, weil Erik hatte das auch angemerkt, so gebaut, dass er kein JavaScript liefert. So, das ist, sondern wirklich rein in PHP gebaut, so dass bei der ja auf jeder WordPress oder auf jeder Unterseite im WordPress erscheint, nicht, dass wir jedes Mal unser Bundle mit ausliefern müssen. So,
ja, ich meine, das kann man noch optimieren, aber ich glaube, für einen Banner brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch JavaScript im Client. Also.
Ja, genau.
Okay, dann wäre eigentlich eine große Hürde tatsächlich nur die, dass man am Anfang diese erstell dir ein Passwort Interaktion.
Genau, das wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt rausfinden in dem Roundtable, dass das ein Riesenproblem ist, dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie automatisiert hinbekommen können. Dann würde ich zum Beispiel sogar so weit gehen und sagen, in dem Moment, wo du dir eine, ja, ich weiß es gar nicht, also wenn es WordPress schlecht implementiert, geht das, aber in dem Moment, wo du dir einen Publisher installierst, legen wir ein Applikationspasswort dem Publisher an.
Das klingt aber sketchy. Also
ja, das
ungefragt, Trust ungefragt Application Passwords Zugänge anzulegen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Nutzer das einmal bestätigen muss.
Ich würde es eher kommunizieren und noch mal einen Text dazu schreiben oder irgendwie einen kurzen Text dazu schreiben, dass man sagen, hier, das haben wir vor, dafür müsstest du das machen und so geht's.
Ja gut, dann können wir auch, also ich meine, wenn wir den Banner eh ausliefern in jeder Unterseite, dann können wir auch anfangen, die Seite da zu stylen. Also das geht schon. Das ist kein Problem. Das ist dann auch weg in dem Moment, wo der Einrichtungsassistent wieder abgeschlossen ist. Ich sag nur, die Idee ist ja halt quasi die Authentifizierung nicht selber zu machen, also quasi die ganze Logik, die da dran ist, sondern sich auf die WordPress-REST-APIs quasi da, die Möglichkeiten, die da sind, zu nehmen. Aber die Idee wäre ja wirklich, wenn man das irgendwie hinkriegt, also dann hat man auf jeden Fall so eine zweite Seite, egal wie. Weil du würdest ja sagen, da müsstest du ja in die Banner mit reinschreiben, ach ja, übrigens, wenn du jetzt hier auf den Knopf drückst, dann wird dir ein Applikationspasswort erstellt und du wirst weitergeleitet auf eine andere Seite.
Ja.
Kommunizieren müssen wir sowieso. Ist halt die Frage rauszufinden, wie es am besten geht. Also schreiben wir die ganzen Informationen in den Banner mit rein? Oder ist dann noch irgendwie ein Zwischenschritt, wo wir irgendwie mehr Platz haben, zu informieren? Also es ist schon wichtig für Nutzer zu wissen, was passiert und warum.
Ich würde sehr gerne viel informieren, aber vielleicht nicht so offensichtlich. Also tatsächlich habe ich jetzt auch schon versucht, bei den Feldern, die man befüllen kann, nochmal so ein reinzuschreiben, was man hier ausfüllen müsste. Also, dass da schon so in ausgegraut dasteht, hier steht, so heißt dein Podcast oder hier trägst du ein, was die Beschreibung ist. Dass da nicht nur so ein Wort vorne steht, sondern dass du auch weißt, was ungefähr an Text erwartet wird. Und das kann man entweder so machen oder indem man doch irgendwelche Hilfetexte da irgendwo versteckt oder so. Aber
also in meiner idealen Welt, jetzt quasi geht's an die Feature-Requests, aber wir müssen es, glaube ich, auch mal auf Basis der Zeit nochmal, ja. Weil wir müssen jetzt auch noch darüber sprechen, was wir in den nächsten 2 Wochen machen. Ja, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, was wir vielleicht machen. Aber in meiner idealen Welt hätte man an quasi beim Erstellen der Durchgehen des Onboarding-Wizards meinetwegen eine kleine App oder sowas, die so aussieht wie die Apple Podcasts-App oder wie eine andere App. Und beim Ausfüllen deiner Felder siehst du, was das bedeutet für deine NutzerInnen. Mhm. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr coole Variante, um klarzumachen, was ist das für eine Information.
Genau, aber dieses Bild, was wir rausgesucht hatten, was es gibt von Apple Podcasts, wo du eben drin steht, was sind die absolut elementaren Informationen, dieses Bild zu nehmen und zu adaptieren und dann eben wirklich
genau
die Felder dann zu nehmen und vielleicht dann auch als Inputfelder oder eben man macht es so Split Screen auf der einen Seite die Eingabe und auf der anderen Seite dieses Bild sozusagen immer weiter von dieser Vorlage von Apple in Richtung, so sieht es bei dir aus, hinzubiegen.
Okay, dann lass uns auch mal drüber sprechen, was wir jetzt die nächsten 2 Wochen machen wollen.
Okay, also ich würde auf jeden Fall den Onboarding-Assistenten weiter in die Richtung Das ist ja eh quasi das Epic, das erste Epic, an dem wir arbeiten, da weitermachen und würde...
Aber welche Richtung also die, ist das? Also welche Richtung meinst du
jetzt? Ich würde jetzt erstmal das bewusst gewählt, dass ich nicht gesagt habe, welche Technologie. Wir entscheiden uns nachher, wir sprechen nachher nochmal mit Roundtable,
ja,
machen die Situation klar, holen uns da Feedback und wenn wir uns absolut sicher sind, dass das eine gute Variante ist, das extern aufzuziehen, dann machen wir das extern weiter. Aber ansonsten blockiert Dirk ja jetzt und uns jetzt nichts, einfach auch mit den existierenden Technologien weiterzuarbeiten. Und genau, ja, jetzt wäre die Frage, ob wir uns auf irgendwas committen wollen für, das ist das, was alle Softwareentwickler hassen, nämlich quasi, was schaffen wir denn in den nächsten 2 Wochen? Was ist realistisch?
Also wir gehen jetzt erstmal diesen Weg von, ich lege einen neuen Podcast an weiter, ne?
Genau.
Also den jetzt komplett fertig zu haben in den 2 Wochen, dass man den durchklicken kann, ist wahrscheinlich zu viel, oder?
Würde ich auch
nee,
als sehr, ist nicht okay, gut.
Also wir sind hier, also das heißt, was heißt durchklicken? So.
Also ich kann also was ausfüllen und komme dann hier, dein Podcast wird jetzt eingerichtet oder ist jetzt eingerichtet oder je nachdem, wie weit man da...
Nur
ja, genau,
die Massen
das ist eben,
oder das eigentlich Einrichten dann am Ende auch?
Erstmal die Daten abfragen und die Daten irgendwie zwischenspeichern.
Ja.
Okay, so, das finde ich fair.
Ja.
Das klingt gut.
So, das ist das, was ich meine mit so weit kommen wir.
Ja.
So, dass man, also wir haben ja festgelegt, ich glaube 6 Sachen, die absolut notwendig sind,
ja,
um einen Podcast bei Apple Podcasts einzureichen.
Genau, das ist
also
unser Master, auf den wir hin programmieren, auf Apple Podcast Verzeichnis.
So, und die Sachen abfragen, der Benutzer kann sie eingeben, sie werden zwischengespeichert und da würde ich vielleicht ein Fragezeichen dahinter sehen, diesen Splitscreen, um zu sagen, okay, hier.
Das würde ich als eigenes, das würde ich sogar noch nicht mal jetzt gleich in den ersten paar Wochen, das ist quasi, wir wollen erstmal nur, dass wir irgendwie so einen etwas Minimales haben, was wir auch schon mal quasi mit echten NutzerInnen testen können. Dieses quasi die Visualisierung an der Seite, das würde ich auf jeden Fall danach nochmal lagern.
Okay.
Ist denn auch sowas wie eine Prüfung von dem Bild oder gibt's die Kategorie bei Apple überhaupt? Ist das jetzt auch schon Teil dieses Schrittes oder ist das jetzt erstmal nur, da kann man irgendwas eintragen und irgendein Bild hochladen? Oder ist das?
Die Kategorie ist ja sicherlich ein Select, also da wird man ja nichts Falsches auswählen können.
Die habe ich jetzt als Select gemockupt.
Ja, das ist auch ein Select.
Dann kann man auch nichts Falsches auswählen. Bild ist ein anderer Punkt, da macht sicherlich Sinn zu validieren, weil Apple da ja Vorstellungen hat von Mindestgröße und so weiter und auch Format. Also, dass es quadratisch sein soll zum Beispiel.
Das ist gut, das habe ich jetzt noch nicht drin. Das würde ich da noch ergänzen.
Wollen wir die Validierung extra lagern oder ist die Teil von der? Okay, gut. Dann machen wir die Validierung extra.
Also würde ich jetzt erstmal sagen. Also
ist jetzt noch nicht Teil dieser 2 Wochen, aber ist ein extra
Punkt.
Ist ein extra
Punkt.
Ticket.
Okay.
Validierung von, ich glaube jetzt generell die Validierung, dass da was drin stehen müsste in bestimmten Inputs. Ne,
ist drin.
Oder? Das ist drin, okay. Genau, das wäre.
Es geht wirklich um dieses Bild. Also jetzt.
Genau, dann ist die Bildvalidierung ein komplett eigenes Ticket, die wir dann noch danach ziehen können.
Okay. Aber dann ist das, was wir die nächsten 2 Wochen machen?
Genau das. Den quasi minimalen Onboarding-Wizard ohne Speicherung quasi bauen.
Ist der schon komplett ausformuliert aus deiner Sicht, Dirk? Oder soll ich das nochmal jetzt aufsplitten nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben?
Nee, also das ist relativ klar. Also ich gehe von das, was in deiner Story steht, von den 6 Eingabefeldern gehe ich aus.
Und auch was jetzt Teil dieser Story ist für die 2 Wochen, ist.
Nee, das ist klar.
Dann würde ich die Validierung nämlich rausnehmen und nochmal extra irgendwo aufführen, weil die wir jetzt nicht drin haben. Okay. Gut. Das heißt, wir versuchen jetzt gleich rauszufinden, auf welcher Plattform die Userinnen gerne sehen würden, was aus ihrem Workflow besser funktioniert. Ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, ob so Sprache Deutsch-Englisch, ob man das nochmal
ist eigentlich standardmäßig mit dabei. Eigentlich legen wir alles multilingual an.
Weil dann müsste ich auch nochmal deutsche Texte machen. Zumindest jetzt für den Stand, den wir jetzt haben.
Es ist im Übrigen aber ein guter Punkt. Also wir übersetzen ja auch diese neuen Frontend-Texte. Es funktioniert aber nicht. Ja, was muss man denn?
Ja, das würde ich mir dann mal als Ticket mitnehmen, dass ich das zum Funktionieren kriege.
Okay, gerne. Genau, ich kann ja mal den Commit raussuchen, wo ich schon mal Dinge gebaut habe, die eigentlich die entsprechenden WordPress-APIs ansprechen, aber es geht nicht.
Ach ja, gerne. Ja, das ist alles Wilder Westen in der JavaScript-API von WordPress.
Ja.
Ja, er meldet auch immer wieder Fehler, wenn du im Debugger anhalten lässt, dann kommt immer wieder mal dieses wp.i18n als not defined oder so ähnlich.
Okay, dann liegt es vielleicht daran. Aber das, also ich hatte irgendwie keinen offensichtlichen Fehler gesehen, als ich das versucht habe umzusetzen. Aber ja, das, schau du mal, Alex, vielleicht siehst du mehr als ich.
Nichts lieber als das.
Wollen wir noch kurz unsere Chronistenpflicht nachkommen und noch mal kurz erzählen, wie das ausgegangen ist? Weil beim letzten Mal haben wir erzählt, dass das Plugin gesperrt war oder zwei Plugins gesperrt waren. Mittlerweile sind sie ja beide wieder verfügbar. Ja. Und genau, also vielleicht könnt ihr noch mal kurz erzählen, wie die wieder zustande gekommen sind.
Dann macht Erik Publisher, ich mache Player.
Ja, hat man da nicht schon? Ach, nicht letztes Mal hat man nur gerantet.
Da hat man uns so drüber aufgeregt
und gehofft, Tag vorher.
Und gehofft, dass es wieder gut wird. Ja,
es wurde wieder gut. Also, genau, sie haben sich irgendwann gemeldet und dann wurde es wieder freigeschalten.
Wow, was ein Story-Arc.
Mit Einschränkungen jetzt oder war nicht irgendwo noch so, wir beobachten euch, ist so eine Meldung?
Ich war jetzt nicht vorbereitet, ich muss mal die Mail raussuchen, was genau drin stand.
Dann mache ich, pass auf, dann suchst du die Mail raus. Ich kann ja quasi erklären, wie das beim Player lief. Player hat ein bisschen länger gedauert. Der war dann, glaube ich, erst am Dienstag oder sowas, vorletzte Woche wieder freigeschalten. Und auch von WordPress, die dann aber auch meinten, ja, wir haben es jetzt erstmal wieder freigeschalten, ihr müsst aber die CVE irgendwie challengen.
Ich glaub, das da war so das, genau, das meinte.
Gibt so einen speziellen Zustand, wo man das machen musste.
Das war die Einschränkung, ja.
Und das quasi der Mastodon-Post hatte dann aber einigermaßen Traktion irgendwie bekommen, weil Fefe den auch verlinkt hatte. Und das führte dann dazu, dass es offensichtlich für diese CVE sehr viele Reports gab, sodass dann PatchStack die gelöscht hat. Das heißt, diese Sicherheitslücke existiert nicht mehr. Ich wurde davon aber noch nicht quasi benachrichtigt. Aber jetzt quasi hatte mir einen Screenshot geschickt, dass er eine Antwort bekommen hatte, dass diese CVE jetzt gelöscht ist.
Okay, also Happy End auch hier.
Naja, weiß ich nicht.
Und deswegen programmieren wir jetzt alles außerhalb von WordPress.
Nee. Also ich habe die Mail gerade gefunden, da gab es tatsächlich noch ein interessantes Detail, das ich ansprechen wollte. Also es ist eine Standardantwort, die wahrscheinlich alle Plugins bekommen. Und der zweite Satz ist, das ist in Englisch, lese einfach mal so vor. Should we find anything in the next 30 days, you will have 2 weeks to reply address those issues. Und ich frage mich, warum habe ich jetzt 2 Wochen, also dann beim nächsten 2 Wochen Zeit zu reagieren und nicht schon beim ersten, weil es ja, es war einer der Punkte, die ich angemerkt habe. Warum zieht ihr mir einfach so den Teppich unter den Füßen weg? Warum habe ich nicht wie überall auch Reaktionszeit? Und tatsächlich bekommt man Reaktionszeit, aber ja, nicht beim ersten Mal. First Strike
out und dann
dann wird es genau andersrum.
Dann laden wir dich mal ein.
Mit jedem weiteren Strike kriegst du mehr Zeit dann.
Ja, keine Ahnung, aber schauen wir mal.
Okay, also mit dieser positiven Nachricht haben wir auch dieses Kapitel hoffentlich beschlossen. Und ja, verabschieden uns, glaube ich, jetzt erstmal, gehen jetzt in den Roundtable. Der findet alle 2 Wochen statt. Es gibt einen Kalender, den ihr abonnieren könnt. Den haben wir auch nochmal verpostet auf Mastodon. Und vielleicht sollten wir doch mal auf unserer Website nochmal einbinden. Aber genau, da treffen wir uns jetzt gleich und sehen hoffentlich viele von euch und diskutieren dann noch ein bisschen weiter und berichten dann in 2 Wochen, was wir dann gemacht haben. Genau, dann jo. Danke. Dann
bis demnächst.
Bis demnächst. Macht's gut.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Das ist der Hilfeschrei nach einem richtigen In- und Outro.
Das fadet auch so lange aus. Das ist richtig gut.